Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Wir bleiben noch bei Bernd Wagner, der sowohl sein ganzes berufliches Leben der Arbeit gegen Rechtsextremismus gewidmet hat, aktiv, wissenschaftlich. Er gründete nicht nur Exit mit, sondern auch das Zentrum Demokratische Kultur in Berlin und den Aktionskreis ehemaliger Extremisten. Er ist Buchautor, also die Liste seines Engagements und seines Schaffens ist lang. Und er hat stets davon gesprochen, dass der Osten Deutschlands schon immer ein Problem mit Rechtsextremismus hatte. Schon vor dem Mauerfall standen sich in Sachen Neonazis Ost und West in nichts nach. Aber das wollte ja anscheinend niemand hören. Deshalb war davon auch nirgendwo etwas zu lesen. Was nicht sein darf, das nicht sein kann. Sabine Adler mit mehr über Bernd Wagner und andere Mahner und Zeugen rechter Gewalt in der DDR.
Vieles war ungewöhnlich am 17. Oktober 1987. Ein Punkkonzert in einem Gotteshaus in der Zionskirche in Berlin. Zuerst mit der DDR-Underground-Band Die Firma, dann mit Element of Crime aus dem Westen. Und dann kam der Überfall. Eine Horde Rechtsextremer stürmte von Stasi und Volkspolizei ungehindert in das Kirchenschiff.
Die haben die in die Kirche gelassen und die haben dort mit abgebrochenen Flaschenhälsen auf die Punker eingestochen. Diese Punkband, da war ein Musiker verletzt. Es gab richtig Verletzte, es kam auch ein Krankenauto.
Die Schriftstellerin Freya Klier war Zeugin der Neonazi-Attacke auf die Konzertbesucher. Der Pfarrer hatte sie und andere DDR-Oppositionelle kurz vor dem Konzert zur Hilfe gerufen, weil sich etwas zusammenbraute.
Es hatten sich aus einem Lokal von Greifswalder Straße, so eine Eckkneipe, das war der Nazitreff. Dort haben Neonazis einen Kameraden verabschiedet, der für 10 Jahre freiwillig zur Armee ging, mit Nazi-Liedern, mit gestreckten Armen. Das erzählte der Pfarrer, dass die auf dem Weg sind. So, und der sagte, ob wir nicht kommen könnten. Die Neonazis kommen anmarschiert und es gibt ein Punkerkonzert und er ahnt Schlimmes so.
DDR-Punks wurden oft überfallen, aber auch Ausländer, Vertragsarbeiter aus Angola, Mosambik, Vietnam oder Kuba. 1979, vor genau 40 Jahren, wurden die beiden Kubaner Delfin Guerra und Raul García Barret in Merseburg nach einer Massenschlägerei in einer Disco in die Saale gehetzt und starben. Horst Busch war am Tatort auf einer Brücke und erinnerte sich im MDR Jahrzehnte später sehr genau. Ob als Zeuge oder Täter, blieb unklar.
Die Saale führte Niedrigwasser, höchstens so 20, 30 Zentimeter hoch. Und die klatschten dann, das war da dieser Flug von 7, 8 Meter, der war dann eben wirklich zu hoch für 30 Zentimeter Wassertiefe. Und dann ist dazu gekommen, dass die, glaube ich, dann doch auch gestorben sind.
Trotz vieler Zeugen und Tatverdächtiger wurde bis heute niemand verurteilt. Schon die DDR-Partei und Staatsführung hatte ganz offensichtlich keinerlei Interesse an der Aufklärung, weil
Honecker, der Minister des Innern, der Minister für Staatssicherheit, sich entschlossen hatten, jegliches Ermittlungsverfahren zu verbieten und 2 angelaufene Ermittlungsverfahren des Volkspolizeikreisamtes Merseburg zu stoppen.
So der Rechtsextremismusforscher und Buchautor Harry Weibel 2017 im MDR. Er hat jahrzehntelang Stasi-Akten durchforstet und weiß von 9000 neonazistischen, rassistischen und antisemitischen Propaganda und Gewalttaten in der DDR. Doch die Öffentlichkeit bekam wenig mit, denn kaum ein Missstand wurde in der DDR so unter dem Deckel gehalten und totgeschwiegen wie Rechtsextremismus und Rassismus. Schon 1974, 5 Jahre bevor die beiden Kubaner in Merseburg getötet wurden, hat Bernd Wagner mit Rechtsextremen Bekanntschaft gemacht. Wagner war Oberst der DDR-Kriminalpolizei und stand damals am Anfang seiner Ausbildung.
Ich habe 1974 meine erste Impression gehabt in der DDR-Bereitschaftspolizei, wo ich als Wehrpflichtjahr eingezogen war. Da war nach 4 Wochen Grundlehrgang gleich großes Theater. Wir hatten dort eine Kompanie, wo ab 17 Uhr die Leute sich nicht mit Genosse mehr anredeten, sondern mit Rottenführer, Sturmbannführer und Ähnlichem. Da waren die Offiziere, die gingen dann nach Hause und dann lebte das Ganze bis zur Nachtruhe in SS-Format weiter und früh ging das kommunistische Gehabe weiter.
Wagner und andere Gleichgesinnte meldeten diese Vorfälle und bezogen für ihren angeblichen Verrat Prügel auf dem Kasernenhof. Die Schlägerei hatte Folgen. Die Militärstaatsanwaltschaft ermittelte und verurteilte die Neonazis zu Haftstrafen im Armeegefängnis in Schwedt. Auch Freier Klier erinnert sich an diverse Erlebnisse und ein Klima, das sie am angeblichen Antifaschismus in der DDR früh zweifeln ließen.
Ich habe das erste Mal richtig Rechtsextremismus erlebt, als ich von einer Tierärztin nach Mecklenburg eingeladen wurde zu einem LPG-Fest. Und da wurde kräftig gesoffen. Und auf einmal zog der ganze LPG, also mit wenigen Ausnahmen, zur schwarzbraunen Haselnuss und dem Polenstädtchen durchs Gestühl. Und da haben alle mitgemacht. Dann hörte ich immer, dich haben sie wohl vergessen zu vergasen. Das war ein Satz, der gesagt wurde, wie, sag mal, bist du blöd?
Für Bernd Wagner waren die Neonazis bei der Bereitschaftspolizei der Weckruf. Seitdem sah er genauer hin, auch in die eigenen Reihen, und war einer der wenigen, die den Rechtsextremismus in der DDR nicht ignorierten, sondern wissen wollten, warum es immer mehr Neonazis mit immer mehr Anhängern gab.
Man kann ungefähr rechnen, so etwa 15.000 in der DDR zum Schluss. Zum Anfang wollten die alle erst weg nach Westdeutschland. Das haben sie dann gecancelt. So ab 85, 86 sind die Debatten aufgekommen, wir bleiben hier und machen eine Revolution. Also die haben dann so angefangen, auf die Jugendclubs zum Beispiel zu okkupieren. Zum Beispiel Kalinka hier in Berlin, gerade rüber von der Stasi-Zentrale, Frankfurter Allee, das war Nazi-Haus.
Als DDR-Kriminalpolizist führte Wagner 1981 das erste Ermittlungsverfahren gegen DDR-Rechtsextreme. Eine Wehrsportgruppe hatte aus der Gedenkstätte Seeloer Höhen Waffen gestohlen.
Da stellte sich dann heraus, dass eine Neonazi-Gruppe mit Anführerschaft von MFS-Kindern war.
Die Stasi-Söhne in den Seeloer Höhen waren keineswegs eine Ausnahme. Kriminaloberst Wagner stellte in seinem Arbeitsumfeld immer häufiger fest, dass etliche Kinder seiner Kollegen im Innenministerium gefährlich weit rechts unterwegs waren.
Ich hatte selbst bei mir in meiner Hauptabteilung Offiziere, Männer und Frauen, die ihre Kinder an die Skinhead-Bewegung verloren haben. Also da gab es schon richtige Reibereien, oder die Oberturner hier in Berlin, Bewegung 30. Januar. Die haben das ganze Terrain beherrscht, von Bahnhof Lichtenberg, darüber hinaus ein Stück weit noch. Das waren zum Beispiel Eltern, Oberstleutnante des MFS im Ministerium beschäftigt. Also das war schon nicht ganz selten. Kinder von Parteifunktionären und so.
Die DDR hatte sowohl ein Neonazi-Problem als auch eins mit Altnazis, erkannte die Buch- und Filmautorin Freier Klier, die in ihrem Umfeld von immer mehr Personen mit einer braunen Vergangenheit erfuhr. Im Gegensatz zur offiziellen Lesart.
Alle Nazis waren im Westen und wir waren auf der Seite der sowjetischen Befreier. Dann lernte ich die ersten Freunde kennen, die mir still mitteilten, dass ihr Vater eigentlich Lehrer war und in der NSDAP davor. Der hat es dann zu einer großen Parteikarriere in der DDR geschafft. Die Polizei wurde übernommen, also Mittelbau, Unterbau komplett. Es spielte dann schon bald keine Rolle mehr, wer was war vorher. Dann ging immer der Spruch um, wer Nazi war, bestimmen wir.
Rechtsextreme kamen vor allem aus jugendlichen Subkulturen. Skinheads, Gruftis, sogar Punks, die immer wieder selbst Ziel von Überfällen waren. Auch Fußballfans sowie ehemalige Kriminelle wanderten in Neonazi-Gruppen ab, nicht nur in Berlin.
Leipzig, Dresden, Halle, Erfurt, Frankfurt-Oder, ja, der Nordbereich etwas geringer. Aber auch im ländlichen Raum fing das auch schon an. Also wir hatten ungefähr die Lage, dass etwa von den über 200 Kreisstädten der DDR schon fast alle eigene Gruppen hatten.
Nach dem Überfall auf die Zionskirche in Berlin kam die DDR-Führung an dem Problem nicht mehr vorbei. Im Innenministerium erinnerte man sich an Kriminaloberst Bernd Wagner und seinen Forschungsantrag ein Jahr zuvor. Er durfte loslegen. Doch als er und Soziologen der Humboldt-Universität ein knappes Jahr später ihre ersten Ergebnisse präsentierten, war das Ende ihrer Arbeitsgruppe. Hatten sie doch herausgefunden, dass der Rechtsextremismus hausgemacht war, weil er toleriert, totgeschwiegen wurde und weil die DDR-Neonazis ihre eigene ideologische Basis hatten.
Sie haben die Kommunisten als nicht ausreichend nationale, nicht als total antinationale, aber als nicht ausreichend nationale Elemente empfunden, weil die mit den Russen paktiert haben. Auch Westdeutschland wurde ja als amerikanisch verstrahlt empfunden. Das heißt, also die Multikulturalisierung Westdeutschlands wurde heftig kritisiert und beklagt.
Diese Überschneidungen verbanden die Neonazi-Szene Ost und West ideologisch. Gefunden haben sie sich lange vor dem Mauerfall. Trotzdem hielten Innenministerium und Stasi an der alten These fest, dass es Neonazis nur im Kapitalismus geben konnte.
Das hat sich in der Faschismusforschung in der DDR bis zum Zusammenbruch der DDR immer aufrechterhalten in dem Sinne. Ne?
Nach dem Mauerfall, davon ging Wagner aus, würde das Problem Rechtsextremismus offensiv angepackt werden. In seinem ersten 1990 verfassten Lagebericht Ost wies er auf die Terrorgefahr, die von der Szene ausging, hin und erlebte ein Déjà-vu.
Hat keiner ernst genommen. Und da kam dann noch eine komische Sache hinzu, dass denn der Leiter des Referats Rechtsextremismus des Bundeskriminalamts mir dann alte SED-Zeitungen vorlegte, wonach denn das gar keine DDR-Nazis gab, sondern nur Skinheads. Das BKA hat in der Lageeinschätzung Ost die gesamte DDR-Propaganda 1:1 übernommen. Die haben den Antifaschismus 1:1 geglaubt.
Bernd Wagner hat mit seiner Ausstiegsorganisation Exit seit dem Jahr 2000 rund 700 Neonazis geholfen, die rechtsextreme Szene zu verlassen. Trotzdem ist die weitere Finanzierung des Projekts durch das Bundesfamilienministerium bislang ungewiss.